Hallo und willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. Heute soll es um das Thema den ersten Schritt vor dem zweiten machen gehen. Wie komme ich auf das Thema? Das Spannende ist, dass in der Praxis immer wieder Patienten kommen, die natürlich erzählen, dass sie schon viele Dinge ausprobiert haben. Ich habe mal erwähnt, dass das Typische, ich habe eine Odyssee hinter mir, bei uns in der Praxis sitzt. Und ich habe jetzt gerade aktuell im Jahr 2024 ein tolles Instagram-Video gesehen von einem Physiotherapeuten. Das war technisch schön gemacht, es war von der Anatomie schön die Muskeln dargestellt, in der Bewegung. Und erwähnt wurde ein Muskel namentlich, also natürlich alle um die Schulter, aber einer namentlich, der Subscapularis, der die Schulter nach innen rotiert. Und dann wurde so noch erwähnt, dass das natürlich vom Sehen von außen bei den Patientinnen und Patienten eine Schulterprotrusion, also eine so nach vorn gedrehte Schulter macht. Und der Rückschluss war dann, die Außenrotatoren stärken, die Schulter nach hinten ziehen. Als wir vor 30 Jahren in der Physiotherapie Techniken gelernt hatten, da war das üblich, dass man da mit Terrabändern, man hält so ein Terraband zwischen den Händen und dreht die dann immer die Arme nach außen, dass die hintere Muskulatur, der Infraspinatus, der Teres Minor Major, also dass die Rotatorenmanschette nach hinten gekräftigt wird. Und die Idee ist jetzt, dass man die kräftiger macht, dass die Schulter nach hinten ziehen. Und ich hatte dann erwartet, jetzt kommt praktisch noch dieser Subscapularis, der ja als stärkster Innenrotator wirkt, dass da auch noch was passiert, aber das kam nicht. Und das war jetzt eben der Anlass, nochmal zu sagen, man kann eben, wenn man so ein Problem angeht, zwei unterschiedliche Dinge tun. Man kann die Muskeln stärken, die nach hinten ziehen. Wir wollen als ersten Schritt den lösen, der nach innen zieht. Das heißt, unser erster Ansatz ist Spannung lösen auf dem Musculus subscapularis, also der innen drehende, der innen auf dem Schulterblatt liegt. Jetzt muss man allerdings noch wissen, im Muster, in der Kette, nach oben, wenn der Kiefer zubeißt, zieht er die Arme zu für einen Kampf und auch der Subscapularis kommt in die Innenrotationsaktivität. Heißt also, beginnen tut das Ganze am Kiefer, wie so oft. Wir behandeln am Kiefer die Spannung, dann am Subscapularis, sodass, wenn der innenziehende Muskel loslässt, dann die Schulter schon besser nach außen kann. Weil in dem Schaltmuster, also wenn man sich anguckt, wie das Gehirn Kraft verschaltet, dann wird natürlich immer der Gegenspieler hinten geschwächt, wenn der Innendrehende zu stark dreht. Und da das Muster im Kiefer vorbewusst anfängt, ist also erst der Kiefer, dann die Innenrotatoren, die der Subscapularis pectoralis minor ziehen. Und dann kommt erst der Schritt, dass hinten die Muskeln vielleicht abgeschwächt werden. Und in unserer Praxis geht es eben so, wir lösen erst die Muskelspannung vorne. Und dann guckt man mal, ob man überhaupt noch die hinten stärken muss. Vielleicht braucht man das dann ja gar nicht. Wenn das Gehirn dem Antagonisten, also dem Gegenspieler hinten, die Kraft schon wieder mehr reinschaltet. Und das ist eben so von der Grundidee ganz oft, man muss den ersten Schritt vom zweiten tun. Weil sonst quält man sich ab mit den Schritten an, also mit der zweiten Lösung, mit diesem Stärken und versucht es dann immer funktioneller und immer genauer und mit immer besseren Mitteln oder mit besseren Geräten. Aber es geht am Ziel vorbei, weil man natürlich, wenn der vordere nicht loslässt, der nur hinten noch mehr Spannung aufbaut, der mit noch mehr Kraft dagegen zieht, sodass die Spannung auf dem Schultergelenk insgesamt immer größer wird. Also die langfristige Lösung ist natürlich die bessere, wenn es dann vorne erst loslässt und dann hinten die Kraft. Und so nochmal als Grundidee mitzugeben, wenn es wirklich um Stärke geht und um, dass man, sagen wir, die Kraft hat, die Maximalkraft, dann habt ihr im Notfall, wenn ihr, seid bei uns in der Praxis, da ist hinten eine Terrassentür, wo man von der Wiese rein kann. Wenn da ein Löwe reinkäme, dann hätten wir auf jeden Fall einen Adrenalineinschub. Das heißt, da wird ein Hormon freigesetzt und das Hormon führt zu einer maximalen Kraftentwicklung und zu einer maximalen Power. Das heißt, wir wären so schnell wie nie oder so stark wie nie. Das könnten wir überhaupt nicht trainieren. Also auch nochmal da so als Grundgedanken, wenn man über Muskelkraft diskutiert, wann ist es genug Kraft? Das wird oft überhaupt nicht definiert. Und wenn es um Maximalkraft geht, dafür habe ich ein Hormon, das kann ich gar nicht trainieren. Also ich muss nicht immer noch mehr Kraft da rein trainieren. Das kann völlig am Ziel vorbeigehen, wenn dann die Spannung dafür zu hoch geht. Das heißt, das Beiprodukt wäre halt diese viel zu hohe Spannung, die nach fest kommt, immer reißen. Also es würde auf lange Sicht dann eher noch Schaden bringen, benutzen. Also auch da mit Vernunft, dass man ein vernünftiges Ziel hat, dass man sagt, wenn der stark genug ist, dann kann ich auch aufhören. Ich muss nicht immer mehr vom Guten. Es gibt auch ein zu viel des Guten. Und so erleben wir eben jetzt natürlich dann die nächste Frage. Was wäre denn der Schritt, bevor man diese Spannung löst? Wäre ja erstmal zu gucken, wo kommt diese Spannung denn her? Und ich war jetzt gerade aktuell in Berlin. Ich mache da eine Ausbildung bei einem Hirnforscher mit. Ein lieber alter Lehrmeister, Damir Del Monte, der macht Hirnforschung, also Medizinwissenschaften und hat auch noch einen Doktor in Psychotraumatologie. Und da lernt man so den neuesten Stand der Hirnforschung, Schaltmuster im Gehirn, wie Emotionen. Und es ging um Persönlichkeitsentwicklung jetzt am Wochenende. Spannend ist, dass wir von unserer Grundspannung, die in uns sitzt, die Wurzel ist bei uns zum einen natürlich unsere Familiengeschichte, also was steckt in mir drin? In meiner Familie ist so ein Medizinermuster, das heißt der Papa Masseur, Mutter Krankenschwester, Schwester Ergotherapeutin, Bruder Therapeut. Ich habe es erst als Schreiner versucht und habe dann gemerkt, nee, ich entkomme der Familiengeschichte nicht, wurde dann halt Physiotherapeut durch den Rückenschmerz. Also man entkommt so einer Familiengeschichte nicht so richtig. Und heute bin ich froh drum und dann hat man natürlich das Ganze eingebettet. Das heißt, ich bin jetzt halt als Bayer in Bayern und im Schwarzwald aufgewachsen, was mir so eine bayerische und Schwarzwälder Wurzel gibt. Andere würden vielleicht mit so einer Familiengeschichte, wenn die jetzt in Afrika aufwachsen würden oder bei den Eskimos oder in Asien oder in Amerika, dann wäre ich ein anderer Mensch, trotz meiner Genetik und trotz meiner Familiengeschichte. Also auch da muss ich nochmal gucken, wie ist denn die Geschichte, in die so eine Muskelspannung eingebettet ist? Und in der Behandlung geht es dann natürlich inzwischen nicht nur so sehr um die Muskeln, sondern ganz viel um die Geschichten. Und man wundert sich oft, wie die Geschichten und wie schnell die Geschichten auch frei werden in den Menschen. So, dass jetzt, wenn ich mal so eine aktuelle Geschichte aufgreife, dass zum Beispiel hat eine Frau ganz akut Nackenschmerzen und dann wird natürlich der Nacken behandelt und seit 2 Jahren lief die von einer Behandlung und von einer Methode zur nächsten. Also man versucht dann immer eine Methode anzuwenden und jeder Therapeut hat so seine Spezialitäten und mit der dann seine Erfahrungen. Und spannenderweise natürlich meistens nur die guten Erfahrungen, die schlechten werden lieber ausgeblendet. Und ich erlebe natürlich, dass die, denen es nicht besser geht, die kriege ich gar keine Rückmeldung, das heißt, die Patienten melden sich oft gar nicht, sodass mein Bild natürlich sehr positiv ist von dem, was ich tue. Und die Patientin hat dann erzählt, man hat jetzt ein MRT gemacht aktuell, weil man nicht gefunden hat, woran es liegt. Und dann hat sie gesagt, sie hätte eine Entzündung an den Facettengelenken. Jetzt ist spannend, jeder Arzt, jeder Physiotherapeut lernt, was Entzündungssymptome sind. Und das ist ganz klar definiert, da gibt es einen Pschyrembel, das ist die Medizinerbibel. In dem Pschyrembel steht ganz klar drin, Entzündung ist rot, heiß, dick, Funktionsverlust und Schmerz. Das lernt man immer auf Deutsch, Latein und Englisch, braucht man bei jeder Prüfung. Das heißt jetzt, meine erste Frage ist natürlich dann immer, tut Ihnen Wärme oder Kälte gut? Das ist erstmal eine ganz einfache, grobe Richtschnur. Und die meisten sagen mir, mir tut die Wärmflasche dann gut im Nacken, weil es entspannt so schön. Ich habe in meiner Klinikzeit entzündete Schultern, entzündete Knie erlebt. Die waren wirklich von außen heiß, die waren gespannt, die haben geglänzt. Das heißt, wenn nach einer Injektion ein Bakterium da reinkommt oder nach einer OP und es sich wirklich bakteriell entzündet, dann wird es richtig heiß und in so einem Gelenk. Das kann man von außen tasten und die Patienten spüren das, es ist heiß und kühlen das natürlich mit Icepacks. So, also wenn der Frau Wärme gut tut, dann weiß ich schon, also Entzündung wahrscheinlich eher nicht. Und über die Spannung auf der Muskulatur im Hals, die sieht man natürlich jetzt im MRT nicht. Also die Muskeln schon, aber die Spannung nicht. Die drücken natürlich die Facettengelenke zu und dann gibt es so Reibeeffekte, aber eher so als mechanische Entzündungsreize. Und wenn man dann die Spannung löst, und jetzt ist natürlich aus meiner Zeit als Apnoe-Tauchlehrer, habe ich ganz viel Beobachten von Atmung gelernt. Als Physiotherapeut damals zwar Atemtherapie und Atemtechniken, aber so richtig bewusst, was es bedeutet, war es mir damals nicht. Und über den Apnoe-Tauchsport, wenn man das selber erlebt, wenn man mal so 2, 3 Minuten im Wasser liegt und dann noch Tauchgänge macht danach, wenn man dann hochkommt und dieser tiefe Atemzug, wie gut sich das anfühlt, das war spannend, weil der erste Atemzug ins Leben beim Baby, darum geht es ja, dass so ein Kind den ersten Atemzug macht, dieses gute Gefühl. Und so lernt man eben ganz speziell Atmung beobachten und Gefühle dazu. Jetzt aus der Hirnforschung, wie Gefühle entstehen im Gehirn, wie es verschaltet wird. Wenn man jetzt mit so einem Blick dann nochmal auf so einen Schmerz an der Halswirbelsäule schaut und meistens auf der Höhe so um C4, 5, wo der Nervus phrenicus wegzieht fürs Zwerchfell, die Spannung hoch, die Atmung so eher so gehetzt und so gehetzt wirken manche Menschen dann auch und dann spreche ich das natürlich an. Und beim Lösen von der Spannung muskulär, dann lösen sich oft auch Emotionen mit, weil das ist natürlich direkt gekoppelt im Gehirn, das wird gar nicht getrennt. Sodass heute auch diese Forschung aus der Hirnforschung, auch als Psychotraumatologe sagt, man kann das schlecht trennen, weil ja ein Wesen in die Praxis reinkommt und nicht die Psyche oder der Meniskus oder der Rücken. Also das gehört natürlich im Wesen zusammen. Und bei der Patientin war das so, da kamen direkt die Tränen Und es passiert relativ häufig, dass direkt am Anfang, wenn das mal los ist, diese Erleichterung. Erstens, jemand versteht das, was da vor sich geht. Ich nehme die Geschichte ernst. Dann habe ich einen Lösungsvorschlag und sie spürt direkt, wenn das loslässt. Also nicht, dass ich sage, es muss jetzt jemand kommen, sondern das spürt man oft direkt in einer Minute, wie weit ein Hals sich drehen lässt und wie schnell eine Spannung sich lösen lässt. Dann kamen die Tränen und dann sagt sie, sie hätte das noch nie jemand erzählt. Und sie wüsste jetzt auch nicht, warum sie es mir gerade erzählt, aber es käme jetzt halt so als Erinnerung. Sie war damals 13 Jahre alt und sieht sich, wie sie an den Unfallort kommt und ihren Bruder im eigenen Blut liegen sieht. Und das Spannende war, sie hat erzählt, es wurde da nie drüber gesprochen, und die Frau ist weit über 50 heute, wurde nie drüber gesprochen, das wurde totgeschwiegen. Und das, was sie dann erzählt hat, das hat mich schon wirklich sehr betroffen gemacht. Man hat sie genommen, also Nachbar, hat sie genommen, hat sie ins Nachbardorf gefahren, wo die Eltern am Feiern waren. Und sie musste praktisch ihren Eltern sagen, euer Sohn ist tot. Und es hat eben nicht die Polizei gemacht, sondern man hat es ihr aufgebürdet, aufgeschultert. Aber sie hat gesagt, das Schlimmste an dem Ganzen war, dass die Familie nie drüber gesprochen hat. Und sie hatte zwei jüngere Geschwister, dass sie immer versucht hat, die Geschwister praktisch von den Eltern wegzuhalten, dass die Eltern nicht so traurig werden. Okay, gut, die Behandlung war beendet. Und es ist oft spannend, wenn die Menschen dann beim nächsten Mal kommen, dann hat sie gesagt, es war wie ein Durchbruch, der Hals ist viel besser. Jetzt könnte man sagen, gut, hört euch mal den letzten Podcast an, die keine Wunderbehandlung. Das ist natürlich aus meiner Sicht, ist jetzt kein Wunder, dass man dann sowas auch schnell lösen kann. Aber man braucht eben genau diesen ersten Schritt runter mit der Spannung. Dann zu verstehen, wo kam denn die Spannung her, die dazu führt, dass. Da könnte ich jetzt nicht einfach irgendwas an dem Nacken probieren, weil das haben andere auch schon versucht, die sicher auch gut ausgebildet waren. Und das habe ich eben oft, dass die Patienten sagen, aber da tut es mir doch weh. Dann sage ich oft, ja, aber wenn doch schon 2 Jahre jemand an so einer Stelle dran war und mit verschiedensten Methoden, was soll denn ich dann noch dort? Das heißt, wenn die es nicht hingekriegt haben, besser wie die kann ich es ja oft auch nicht. Und so ist eben aus heutiger Sicht diese Stärke, dass man sich da so das Einfühlsame, dass man Geschichten eher versucht zu verstehen und dass man so ein bisschen rauskitzelt, was ist die Familiengeschichte, also was sind diese Strukturen, was ist das soziale Umfeld. Da wird es natürlich dann schon komplex. Und viele haben ja gerade ein tolles Buch gelesen, da ging es so eigentlich um die Impfgeschichte. Wie entstanden das Ganze? Wie entstanden die Grundideen damals? Welche Zeiten waren das? Was war mit Seuchen? Wie war es mit Ernährung? Wie waren die Wohnverhältnisse? Wie waren Wundversorgungen? Und so, also das Ganze drumherum in solchen Zeiten, sodass es natürlich viel, viel komplexer ist, wie da ist ein Virus, das macht uns krank. Was natürlich jetzt, wenn man so reduziert, da hat man oft eine einfache Lösung, ne? Dann nimmst du den Stoff und dann ist alles gut. Aber so funktionieren Menschen eben nicht. Und das Spannende war eben für mich jetzt zu erkennen, halt, wie oft es so dieser Fall ist, ne? Dass man immer versucht, den zweiten Schritt vom ersten zu machen, dann schnell was wegmachen will und eine Lösung sucht. Und da hat eine Patientin letzte Woche einen interessanten Satz gesagt. Die hat gesagt, aus ihrer Sicht, sie hat viel probiert und sie hat auch viel Erfahrung und auch viele Therapien hinter sich. Aus ihrer Sicht scheint die Medizin, die moderne Schulmedizin, die scheint im Kriegsmodus stecken geblieben zu sein. Und ich habe auch viele Ärzte in Behandlung und wir diskutieren eben oft solche Vorgehensweisen, was macht Sinn, wo könnte man es verbessern und was kann Wissenschaft eben weiterentwickeln. Und dann sagen die oft, ja stimmt, so hat man es natürlich noch gar nicht so richtig betrachtet, weil jetzt in den Kriegsgebieten, aktuell in der Ukraine oder im Gazastreifen, wenn ich da eine Verletzung habe, dann muss ich gucken, wo ist es akut, wo muss ich eingreifen, wo muss ich schnell was tun, damit dieser Mensch halt überlebt oder damit man Beine retten kann, Arme retten kann. Da muss ich direkt gucken, wo ist der Unfall, was kann ich jetzt schnell tun. Am Sportplatz, bei den Fußballern, die ich betreue, da muss ich immer, wenn einer am Boden liegt, gucken, wie war der Verletzungsmechanismus, woher kam der Schlag, wenn er fällt, wie war der Verletzungsmechanismus. Und dann guckt man genau dort, wo die Verletzung war. Da brauche ich nicht sagen, erzähl mal deine Familiengeschichte. Da muss ich eine Lösung für den Moment finden. Oft brauchen wir dann mal halt einen Krankenwagen oder ein MRT, dass man die Stelle untersuchen kann. Und auf der anderen Seite in der Praxis, wenn die Patienten mit so langen Geschichten kommen, da brauche ich nicht da gucken, was weh tut. Das bringt oft dort nichts, weil da haben es viele andere auch versucht und es war eben nicht die Lösung. Da brauche ich es nicht so zu machen. Und das zu differenzieren, wann muss ich dort, wo es weh tut, im akuten Notfall oder im Unfall und wo brauche ich es nicht, wo muss ich ganz anders vorgehen. Und da wird es eben spannend, wenn man so diese Erkenntnisse gewinnt. Ne? Erstmal den ersten Schritt, dann den zweiten Schritt und die Stärkung. Wenn ich den zweiten Schritt gehe, wenn ich diese Kräftigung von den Muskeln möchte, dann aber so kräftigen, dass er nicht wieder kurz und fest wird, sondern lang und dynamisch und geschmeidig, dass er eben nicht schon wieder so zuzieht und das nächste Problem schafft, weil er Nerven und Blutgefäße abklemmt. So, der zweite Schritt ist dann eben bei uns dieses Dehnkrafttraining, dass man sich nicht wieder rein, sondern weiter raus trainiert. Und dann haben wir eben inzwischen das Mirrorboard, wo man dann daheim weitermachen kann, sodass der nächste Schritt immer wieder raus aus der Spannung, runter mit der Spannung und dann eben wenn stärken, dass man sagt, wenn man da macht, man das alles in die gleiche Richtung, auf Entspannung, auf Geschmeidigkeit, dass ich aus der Ruhe dann die richtige Anspannung aus dem Muskel entwickeln kann. Ich hoffe, diese Ideen helfen euch ein Stück weiter, auch beim nächsten Besuch bei Fachleuten, dass ihr vielleicht mal gucken könnt, wo ist denn der erste Schritt, bevor man dann mit dem zweiten startet, wenn man irgendwo eine Schwäche findet und gleich sich da drauf stürzt, um das zu stärken, sodass man erst auch mal guckt, wo sind denn die Bremsen. Wenn ihr Fachleute seid, ich hoffe, es hilft euch vielleicht nochmal in der Therapie einen Schritt weiter, dass ihr nochmal eine Idee kriegt, und dann wünsche ich gute Erfolge. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.